Mein Name ist Stefan Howald und ich gehöre zum Team, das den Bücherraum betreibt. Und ich sage ganz kurz noch mal etwas zum Bücherraum. Wir sind 2018 haben wir uns gegründet und haben den aufgemacht. Und der Bücherraum besteht aus drei Teilen. Nämlich aus zwei Bibliotheken und dann da der Mittelraum, wo Veranstaltungen stattfinden. Der eine ist Bibliothek Schema F, das ist die ehemalige Bibliothek vom Frauenzentrum in Zürich. Das ist ein Bestand von etwa 12'000 Bänden und anderen Materialien. Die sind, als die Bibliothek aus dem Frauenzentrum an der Mattgasse müssen ausziehen, sind die zwischengelagert worden und sind jetzt seit 2018 hier zugänglich. Die Bestände können angeschaut werden und wenn man Mitglied ist, kann man sie auch auslehnen. Hier eine ist die philosophisch-politische Bibliothek. Die ist entstanden im Umfeld von der Theoriezeitschrift Widerspruch. Wo man dort sieht, das sind rund 9'000 Bände. Da ist Schwergewicht kritische Theorie, Marxismus, Politik, Geschichte, vor allem Schweizer und deutsche Geschichte, Soziologie und Psychologie. Das sind da die Schwerpunkte. Da sind Schwerpunkte Biografie, Geschichte von der Frauenbewegung. Da ist interessant, da hat es relativ viel Material aus den 80er und 90er Jahren, die teilweise sonst nicht erhältlich sind. Also beispielsweise Seminararbeiten oder kleinere Publikationen. Also das lohnt sich da sehr, hier mal anzuschauen. Und dann hat es auch eine grosse Abteilung Belletristik und noch eine grössere Abteilung Krimis, feministische Krimis. Das nimmt also das ganze Gestell weg. Und da hat es also auch eher, würde ich jetzt mal sagen, traditionelle Krimis von Agatha Christie und so. Aber es hat dann schon auch neuere Sachen, unter anderem von der Reihe Ariadne. Das ist mal zu den beiden Bibliotheken und da sozusagen im Mittelraum und wo auch eine Kombination von diesen beiden Bibliotheken ist, da finden dann unsere Veranstaltungen statt. Zu jeder Veranstaltung gibt es einen speziellen Flyer und das sind so mal einige von denen, die wir so durchgeführt haben. Also wir haben so im Durchschnitt haben wir so alle drei Wochen eine Veranstaltung gemacht, Pandemie natürlich jetzt weniger und jetzt möchten wir wieder anfangen. Ich habe schon bei der letzten Veranstaltung habe ich darauf hingewiesen, was besonders an diesen Flyer ist. Und dann ist jemand, der schon regelmässig kam, also völlig frappiert war, hat das nämlich noch nie gesehen. Weil jede von diesen Darstellungen besteht aus einem F, nur aus einem F. Und zwar aus unterschiedlichen Schriften. Ist da ein F gewählt und das wird dann ist von unserer Grafikerin, einer schon prämierten Grafikerin, wird dann das angeordnet, so dreidimensional, was sich also so Hügel und Wellen so. Also das lohnt sich nachher sehr mal anzuschauen. Es lohnt sich natürlich auch, die Bibliotheken nachher anzuschauen. Und dann möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen, und zwar, wenn ihr reingekommen seid, habt ihr vielleicht vor dem Hauseingang einen kleinen goldigen Stein im Trottoir gesehen. Und das ist ein sogenannter Stolperstein. Und das ist ja die Initiative, die in Deutschland gestartet worden ist, also mit Stolpersteinen eben im Trottoir soll an Opfer vom Faschismus, vom deutschen NS-Regime daran erinnert werden. Und das hat anfangs letztes Jahr, gibt es eine Initiative, die das auch in der Schweiz durchführt. Und da sind mittlerweile, glaube ich, etwa 2 Dutzend von diesen Stolpersteinen schon eingesetzt worden. Und einen ist eben da, an der Jungstrasse 9, also wo wir da sind. Und zwar ist das der Gino Pezzani gewesen. Und er war ein Tessiner gewesen, wo Maler war und in Frankreich gelebt hat und dann so ein bisschen umgereist ist und Segler war, aus Leidenschaft, aber dann fast auch als Beruf. Und er hat dann während dem Spanischen Bürgerkrieg hat er angefangen, mit seinem Segelboot Waffen nach Spanien zu liefern. Und später hat er sich dann in Frankreich der Résistance angeschlossen und ist dann von der Vichy-Polizei verhaftet worden. 1942 ausgeliefert worden nach Deutschland und ist dort durch verschiedene Arbeitslager und Konzentrationslager gegangen und hat dann anfangs 1945 auf einen von diesen sogenannten Todesmärsch, also wo die Niederlage vom Naziregime ja eigentlich schon abzusehen war, haben sie immer noch in dem bürokratischen Vernichtungswahn, haben sie immer noch Leute aus den KZs, die eher im Osten gelagert sind, haben sie noch verschoben in angeblich sichereren Gebiet. Und das sind unglaubliche Märsche gewesen, wo also die Gefangenen haben müssen unglaubliche Strapazen auf sich nehmen. Und er hat auf einen von diesen Märschen entfliehen. Hat in die Schweiz fliehen und hat versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen und hat unter anderem eben da an der Jungstrasse 10 Jahre lang gelebt. Und deswegen ist jetzt die Erinnerung an ihn mit dem Stolperstein hier vorne. Er hat dann nachher wirklich nach seinen traumatischen Erlebnissen sehr Schwierigkeiten gehabt, sich wieder zu integrieren und noch sehr eindrückliche Gemälde und Zeichnungen gemacht. Aber ist dann eigentlich gegen das Ende von seinem Leben ziemlich vereinsamt und ist dann 1998 oder so gestorben. Das einfach nochmal ganz kurz zu dem Stolperstein. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema von dem Abend. Und zu dem habe ich jetzt gar nicht mehr zu sagen, darum erteile ich das Wort zu den Lohs.
Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Abend zu feministischer Theologie und der Frauenkirche-Bewegung. Ihr werdet heute Abend dieses grandiose Buch Mächtig Stolz kennenlernen. Und auch ganz viele Frauen, die dazu beigetragen haben. Am liebsten hätte ich für heute Abend eine große Collage gemacht mit all den Autorinnen, die in diesem Buch versammelt sind und mit allen Frauen, auf die sie sich beziehen. Aber diese Collage, dieses riesige Netzwerk, das hätte natürlich total diesen Raum gesprengt. Und das ist eigentlich auch ganz sinnbildlich für den Gesamteindruck, das dieses Buch bei mir hinterlassen hat. Die Frauenkirche-Bewegung hat in der Schweiz und natürlich auch global so viele Räume, Glaubensgrundsätze und Denkschemas gesprengt. So viele Räume wurden gesprengt und es ist für mich unbegreiflich, warum dieses Buch erst heute entstanden ist und warum in der Frauenbewegung und in der feministischen Theorie eigentlich so wenig Notiz genommen wird von dieser Spreng- und Schaffenskraft der Frauenkirche-Bewegung. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. An dieser Stelle mache ich keine Vorstellungsrunde, weil ihr werdet unsere Gästinnen Esther Gisler-Fischer, Brigitte Keller, Doris Stamm noch kennenlernen im Laufe des Gesprächs und jede einzelne von ihnen wird auch ausgiebig zu Wort kommen. Vielleicht einfach kurz zu mir. Mein Name ist Dolores Zoe Bertschinger. Ich bin Religionswissenschaftlerin, keine Theologin. Religionswissenschaftlerin, ich forsche und lehre an der LMU München zu Buddhismus und Visualität und zu Gender und Religion. Ich engagiere mich im Frauenzentrum, in der Frauen an der Mattengasse hier in Zürich und ein bisschen auch hier im Bücherraum F. Ich habe zusammen mit Evelyn Zinstag aus Basel dieses Buch geschrieben. Aufbruch ist eines und Weitergehen ist etwas anderes. Ein Buch, in dem wir gemeinsam diese Bewegung, über die wir heute sprechen, erkunden, aus einer eher persönlichen Warte. Und in gewisser Weise ist dieses Buch auch die kleine Schwester von Mächtig Stolz. Es ist ein bisschen dünner, aber es ist dasselbe quadratische Format.
Und im selben Verlag erschienen.
Ja, dann gehen wir doch gleich in medias res und wollen einmal erfahren, wie es überhaupt genau zu diesem Buch gekommen ist. Doris, du hast diesen Band herausgegeben, zusammen mit deiner Schwester Silvia Stram-Bernet. Erzählst du uns die Entstehungsgeschichte von diesem Buch?
Also dieses Buch, du hast vorher gesagt, dass es erst jetzt kommt. Es wäre immer noch nicht da, wenn nicht eine deutsche Kollegin den Anstoß gegeben hätte. Wundert mich nämlich selber jetzt auch, dass wir Schweizer Theologinnen oder Frauenkirchenbewegte nie auf die Idee kamen, unsere eigene Geschichte irgendwie zu dokumentieren. Eben wie gesagt, es war der Anstoß von einer deutschen Kollegin, Marie-Therese Wacker. Die hat mich im Frühling 2020 mitten im ersten Lockdown kontaktiert und wollte für einen Lexikonartikel, den sie schreiben sollte, Fakten und Zahlen über die Anfänge der feministischen Theologie in der Schweiz. Und weil ich im Lockdown sehr viel Zeit hatte, wie wir alle, habe ich da alles zusammengetragen, was ich so hatte. Es gab dieses Faktenblatt Merkwürdig, das die Frauenkirchenbewegung 2009 rausgegeben hat, mit sehr vielen Projekten schon aufgelistet. Und auch anderes, als ich selber wusste, was ich selber mitgegründet habe, habe ich 7 Seiten habe ich ihr etwa geschickt. Und dann kam ihre Reaktion: Das ist ja unglaublich, was ihr alles gemacht habt. Ist das irgendwo dokumentiert? Weil das geht alles so schnell wieder vergessen. Und dann hat sie Klick bei mir und wusste, ja klar, ja, das ist wirklich so. Das muss ich machen, das müssen wir machen. Dann habe ich es meiner Schwester erzählt, die kurz vor der Pensionierung stand, auch feministische Theologin ist, an den Anfängen sehr, sehr aktiv war, dann sich wegbewegt hat, aber wie gesagt, Zeit hatte, und dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch ein Schwesternprojekt, dieses Buch einfach zu machen, also nicht zu schreiben, sondern einfach die Dienstleistungsarbeit quasi zu machen, der Herausgeberinnen. Dann habe ich es meiner anderen Freundin, Monika Hungerbühl, erzählt, die war auch Feuer und Flamme, hat gesagt, kann ich da mitmachen? Und ich, ja, weil, warum nicht? Und so waren wir dann drei Katholikinnen. Das war eben nicht bewusst geplant. Das hat dann, haben wir uns überlegt, ob das überhaupt geht. Und haben es dann so gelöst, dass wir das Konzept zwar zu dritt erstellt haben, aber wie gesagt, auf der Grundlage dieses Faktenblattes und dem, was wir alles selber wussten. Und dann das Gegenlesen lassen von reformierten Theologinnen, Jüngeren und Älteren. Und das wurde dann permanent ergänzt. Weil unser Anspruch war, möglichst alles, was wir irgendwie wussten, zu wissen bekommen konnten, zu dokumentieren. Und wirklich diese Breite, du hast gesagt, diese unglaublich breite Bewegung, all die Initiativen, Projekte zu dokumentieren und zu würdigen. Das war uns auch ganz wichtig, das einfach zu würdigen für uns selber, die wir alle beteiligt waren, aber auch eben für die Nachwelt, das sichtbar zu machen. Dass es nicht so geht wie meistens in der Frauengeschichte, dass das einfach wieder vergessen geht. Das war so der Antrieb. Monika Hungerbühl musste dann leider nach der Konzeptphase wieder aussteigen, weil sie noch beruflich tätig war. Sie nicht wusste, was das zu tun gibt, so ein Buch rauszugeben. Und so haben mich, meine Schwester und ich dann allein geschrieben. Also die ganze Arbeit der Herausgeberinnen. Mit 70 Autorinnen, aber das kommt
wieder. Genau, ja, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Also erstens mal ist die Zeitspanne der Entstehung des Buches ja extrem kurz. Also es ist einfach wahnsinnig schnell, wie wenn alle bereit gewesen wären, das zu machen. Und dann sind es eben über 70 Autorinnen. Also wirklich organisatorisch stelle ich mir das als eine wahnsinnige Herausforderung vor. Wie habt ihr diese Autorinnen gefunden und wie habt ihr quasi entschieden, welche etwas beitragen kann? Oder wie hat sich das ergeben, dieses große Kollektiv quasi?
Also eben, wie gesagt, wir waren ja ein Teil der Bewegung, vieles wussten wir, also wir wussten zum Teil, wer Gründerinnen sind, oder jetzt bei den Bildungshäusern wussten wir Brigitte Keller für Paulus Akademie, Reinhild Dreikler für Bouldern, dann Tanja für die letzten zwei Jahre, also vieles wussten wir, und wenn die Gründerinnen noch lebten oder noch fähig waren zu schreiben, haben wir die angefragt, auch bei Projekten. Dann gibt es zum Beispiel Frauenkirchenstellen, da gab es natürlich verschiedene Leiterinnen. Da haben wir zum Teil die jetzigen Leiterinnen angefragt, weil die noch da waren, aber die anderen nicht mehr oder so. Also es ist, ja, in dem Sinne hatten nicht eine totale Systematik, sondern wer war da, wen kannten wir. Und da, wo wir nicht wussten, wen fragen, dann haben wir uns einfach gutig gemacht. Durch eben die vielen Beziehungen. Du hast ja gesagt, das ist ein riesiges Netzwerk und irgendein Faden konnte wir immer finden. Also ich glaube am Schluss, es ist jetzt nicht schon repräsentativ, und weil wir aber nicht einfach nur eine Frau in den Vordergrund stellen wollten, die das geschrieben hat, weil meistens waren da mehrere Frauen ja beteiligt, sei es in einer Arbeitsgruppe, in einer Begleitgruppe, in einem Team, haben wir, ich kann es vielleicht jetzt zeigen, haben wir das Konzept, das wir von eurem Buch übernommen haben, nämlich von Randspalten, die ziemlich breit sind, wo wir dann alle Namen, alle Frauen, die wir ausfindig machen konnten. Wir haben sicher die eine und andere vergessen, aber wir haben wirklich versucht, alle zu benennen. Oder bei dem Artikel zu den Universitäten, die Studentinnen, die damals in Gruppen Sachen angerissen haben, die alle irgendwie ausfindig zu machen. Also das war unser Anspruch. Wirklich auch die, eben, die Schattenarbeit so genannt machen, dass die auch in diesem Buch vorkommen. Plus dann die Gründungsdaten, die verschiedenen eben Frauen, die beteiligt wurden. Ja, es war eine Riesenarbeit und mit vielen Recherche verbunden. Aber auch viel Freude.
Ja.
Viel Freude. Weil ganz viele Kontakte, die wir von früher hatten, jetzt wieder aktiviert werden konnten. Durch die Anfrage, durch die Mails, durch die Herausgeberinnenarbeit, das Hin und Her, der Texte. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Ja. Ja, ein Buchprojekt auch als Beziehungsarbeit kommt mir da in den Sinn, dass diese Beziehungen wieder quasi eben, dass das diese Energien auch wieder weckt und diese Erinnerungen.
Ja.
Darüber werden wir dann auch noch sprechen. In dem Buch wird ersichtlich, dass du selber seit den 1970er Jahren in der schweizerisch-theologischen Szene unterwegs bist. Du hast evangelische Theologie in Zürich studiert und katholische Theologie in Luzern. Dann hast du 1985 an der Uni Bern den ersten regulären feministisch-theologischen Lehrauftrag in der Schweiz erhalten. Das habe ich alles gelernt dank diesem Buch. An der Uni Fribourg hast du einige Jahre als Assistentin feministische Theologie auch unterrichtet. Dann hast du viele Organisationen und Projekte gegründet, FAMA, die feministisch-theologische Zeitschrift, die ESWTR, die European Society for Women in Theological Research, die es auch heute noch gibt, die IG Feministische Theologinnen in der Schweiz und Liechtenstein. Du hast viele Publikationen auch herausgegeben, auf die sich Frauen im Buch auch immer wieder beziehen. Das finde ich auch ganz schön, wo man eben auch diese Beziehungen sieht über die Publikationen, was die bewegt haben in den Leben dieser Frauen. Und 2020 hat dir die Uni Bern völlig zu Recht die Ehrendoktorinnenwürde verliehen. Das haben wir auch sehr gefeiert, als wir das erfahren haben, wir Jungen. Und jetzt hast du auch noch selber dafür gesorgt, dass es dieses Buch gibt. Was bedeutet es dir persönlich denn, dieses Buch?
Also ich habe unglaubliche Freude daran, dass es dieses Buch gibt. Und eben in dem Sinn, dass die feministische Theologie und die Frauenkirchenbewegung wirklich jetzt dokumentiert sind, dass es dieses Zeitdokument gibt, dass es eben auch zeigt, wie viel Frauen in diesen gut 40 Jahren, die wir dokumentieren, gemacht haben, in die Welt gesetzt haben, worauf das, und darauf bezieht sich der Titel, wir eben als Bewegung mächtig stolz sein können. Also das mächtig stolz bezieht sich jetzt nicht auf uns herausgehen, sondern auf das, was wir alle miteinander, was wir bewegt haben. Und für mich persönlich, jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, muss ich sagen, habe ich wirklich riesige Freude, auch wenn ich es, um es anzuschauen, weil eben auch all die Bilder, das war ja eine unglaubliche Arbeit. Und wie das jetzt am Schluss aussieht auch, das macht mir richtig Freude. Und es ist für mich selber so etwas wie, ja, was soll ich sagen, Schlusspunkt. Meine eigene berufliche Laufbahn, habe ich das Gefühl. Ich werde nächstes Jahr 70 und ich werde nicht mehr viel wahrscheinlich bewegen in der Welt. Und ist diese Leistung, das Buch zu machen, also eben, das ist nicht mein Buch, es ist ein Gemeinschaftswerk. Ach, das musste ich vielleicht noch sagen. Also die Autorinnen sind ja alles Beteiligte. Es waren alles Beteiligte an der Bewegung. Es ist wirklich, das war uns ganz wichtig, ein Gemeinschaftswerk von allen 70 Autorinnen. Und wir zwei haben es einfach produziert, also im Sinn von eben die Arbeit gemacht als Herausgeberinnen. Aber geschrieben ist es ja von all den Frauen, je in ihrem eigenen Stil. Das war uns auch wichtig zu sagen, ihr könnt auswählen, ihr müsst auch auswählen, weil die Texte zum Teil kurz sind. Und die sind kurz, weil wir nicht 500 Seiten publizieren konnten, aber doch möglichst alles im Buch drin haben wollten. Deshalb sind die Texte zum Teil auch mit einer persönlichen Färbung versehen und wie gesagt, die Fakten sind dann wirklich halt aufgelistet in diesen Randspalten. Ich habe damals bei der Ehrendoktorinnenwürde beim Dank gesagt, dass ich diese Auszeichnung als verstehe an mich als eine, die eben Teil einer Bewegung ist, dass mir das ganz wichtig ist, dass, hoffe ich, mit mir auch die feministische Theologie ausgezeichnet wird. Und in dem Sinn ist jetzt eigentlich die Würdigung der gesamten Bewegung, die mir ein Anliegen war, in diesem Buch auch ein Stück weit umgesetzt.
An dieser Stelle möchte ich vielleicht einfach kurz einen Einblick geben in das Buch selber. Wir haben jetzt schon gehört, dass es einen bestimmten Aufbau hat und eine schöne Seitenstruktur. Meine Freundin eben Evelyn Zinstag in Basel hat bei der Laudatio für das Buch gesagt, es sei ein Atlas, also ein Nachschlagewerk. Und ich glaube, so liest man es auch tatsächlich am besten. Also nicht als eine große Geschichtserzählung von 40 Jahren quasi bis heute, sondern nach Interessen und Themen bezogen. Es gibt 9 Teile, 9 größere Teile. Das sind erstens Orte des feministisch-theologischen Aufbruchs, dann die Frauenkirche-Bewegung, feministisch-theologische Sprachrohre, also Zeitschriften wie die FAMA zum Beispiel, dann Universitäten und feministisch-theologische Forschung. Das wird unterschieden von feministisch-theologischer Ausbildung, also darüber können wir noch sprechen, wo denn diese Bildung überall stattgefunden hat. Dann kirchliche Frauen- und Genderfachstellen, spirituelle Räume, wo auch das Labyrinth mit dabei ist in Zürich, Vernetzung, Netzwerke und Organisationen und Projekte und Initiativen. Und alle diese einzelnen Teile, die haben dann viele Unterkapitel, in denen die einzelnen Frauen Beiträge geschrieben haben. Aber die einzelnen Teile haben auch eine schöne Struktur. Es gibt immer eine Einleitung Und am Ende gibt es einen Kommentar und ein Porträt. Also es gibt wirklich viele verschiedene Textsorten. Mein persönlicher Favorit ist der Kommentar, weil eben dieser Kommentar nicht einfach so eine neutrale Einschätzung der Situation ist, sondern ganz anders und sehr überraschend daherkommt. Ich verrate euch nicht wie, weil ihr solltet das Buch kaufen und es lesen. Aber es hat bei mir zu sehr vielen so Lach- und Denkanstößen geführt. Genau, es gibt in der Seite quasi, ich zeige es euch nochmal, gibt es wie einen Haupttext und dann die Seiten, die Randleisten, und da sind quasi die einzelnen Fakten aufgelistet, zum Beispiel alle Bildungsgänge, die es gab, oder Veranstaltungen, die stattgefunden haben, Lektüregruppen, die stattgefunden haben, und alle mit Namen. Also es ist wahnsinnig, wie viele Frauen aufgelistet sind in diesem Buch. Und das ist auch etwas, was mich sehr begeistert. Es gibt am Ende des Buches ein Namensregister. Das heißt, man kann dieses Buch auch nochmal ganz anders lesen und nach einer Frau suchen und sich dann so wie rückwärts wieder durch das Buch durchlesen. Das finde ich auch fantastisch. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Buch und ein sehr sorgfältiges Buch. Es ist auch ein komplexes Buch. Also es, eben, ich habe mir auch meinen Weg dadurch gesucht, aber es ist eben auch eine komplexe und bewegte Geschichte, und das kommt darin zum Ausdruck. Der erste Teil des Buches, der ist den Orten des feministisch-theologischen Aufbruchs gewidmet, und ganz zuvorderst steht da die Paulus-Akademie in Zürich und auch das Tagungszentrum Bolden. Und Brigitte, du hast die Frauen und den Feminismus in die Paulus-Akademie getragen, du hast die Paulus-Akademie so für Jahrzehnte geprägt. Und du hast eben auch den Beitrag zur PAZ geschrieben, und deswegen würde ich gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen. Ich habe gelernt, dass dein Mann Max Keller 1969 Studienleiter wurde der PAZ, und er war dann ab 1975 auch Direktor. Und in dem Beitrag schreibst du, dass du 1977 aus Eigeninitiative angefangen hast, Frauen in die PAZ einzuladen. Was ist denn genau passiert Ende der 70er Jahre? Was war da dein Begehren? Was wolltest du in dem Moment, wo du gesagt hast, wir machen hier etwas zusammen?
Also die Eigeninitiative bedeutet, ich war nicht dafür angestellt. Und das gab es ja auch nicht. Ich hatte einen Auftrag, Ausstellungen zu machen. Und nach habe ich literarische Veranstaltungen gemacht. Und da wurde das einfach eine wichtige Erfahrung, wie viel. Ich habe zum Beispiel einen Abend über Karin Struck gemacht, die Mutter. Das war 77. Mhm. Und da kamen sehr, sehr viele Frauen, und die Diskussionen haben nicht aufgehört. Und ich habe nachher gedacht, wir müssen die Fragen vertiefen. Habe eingeladen zu einer Gruppe, das hat die Leitungsgruppe PAZ mir ermöglicht, dass ich das angeboten habe. Und so kam es von der Literatur oder über die Ausstellungen dann auch zu feministisch-theologischen Veranstaltungen. Also in diesem Sinn habe ich das selber entwickelt aus meinem Bedürfnis. Ich kam so von der Uni und hatte damals nur männliche Professoren. Und auch die Assistenten, es waren wirklich nur Assistenten. Und ich hatte einen großen Hunger eigentlich nach Präsenz von Frauen, oder ich kam auch aus einer katholischen Familie, und da waren auch in der Kirche waren einfach nur immer Männer. Frauen wurden auch eher abwertend genannt, so die Eva als Verführerin, Bildungsmöglichkeiten standen nicht so offen, also bei mir war ganz viel Hunger eigentlich angestaut. Und als ich die Frauenbewegung kennenlernte in Zürich, und als ich zum Beispiel von Ursa Kratiger gehört habe, es gibt eine Theologin in den Niederlanden, die Feminismus und Christentum unterrichtet, da war ich einfach sofort ganz offen und wollte etwas machen.
Und du hast wahnsinnig viel gemacht. Also das hat mich in deinem Bericht auch so unglaublich beeindruckt. Die Themen, die ihr bearbeitet habt, nur schon alleine in den ersten 10 Jahren, Muttersein, Nichtmuttersein, Leib und Körperlichkeit, eine Frauenwoche für feministische Kultur, Frauen und Macht, das war 1982, matriarchale Spiritualität, eine Tagung zu feministischer Theologie als Herausforderung für Männertheologie. Dann 1984 und 88 die Lesungen mit Audre Lorde. Der Besuch von Katharina Halkes 1986, da schreibst du, kamen über 300 Personen an diese Veranstaltung. Ich habe nur 10 Jahre beschrieben quasi, so einen riesigen Blumenstrauß an Themen, Formaten und Methoden entwickelt hast. Wie war das möglich? Mir wurde fast schwindlig beim Lesen quasi. Und ich musste zählen, um zu verstehen, doch das waren tatsächlich nur die ersten 10 Jahre, in denen du das alles gemacht hast oder das alles auch passiert ist.
Das hat sich einfach das eine aus dem anderen entwickelt. Es war nicht einfach Theologie oder Literatur, das hat sich verbunden für mich. Also wir haben natürlich damals sehr viel gearbeitet und viele Frauen kamen an die Veranstaltungen. Es war auch so eine Hochstimmung. Es war eine Begeisterung. Also ich musste nie über Jahre... war kein Problem, dass wir zu wenig waren. Wir waren immer viele. Also das hat sich nachher abgeschwächt. Aber das war schon eine begeisternde Sache. Also Rosmarie war da von Anfang an wichtig dabei. Und ich weiß nicht, ob andere auch da sind, aber Aische, es war so miteinander verknüpft. Und die viele Arbeit, das war viel Arbeit, aber auch viel Begeisterung und Unterstützung. Also, und nach diesen vielleicht kargen Jahren früher, nach dem Suchen, wo sind die Frauen und gibt es nicht auch Künstlerinnen oder gibt es nicht auch Theologinnen, also nach diesem Suchen war das plötzlich so geöffnet, natürlich verbunden mit Lektüre. Und also gestern war so ein Film über Ali Schwarzer, für mich war auch Ali Schwarzer damals wichtig. Also in der Emma war ein Artikel über Frauensprache und das hat dann wie gezündet. Ich wollte sofort etwas machen.
Und die Paulusakademie war anscheinend ein Ort, wo das funktioniert hat. Also das interessiert mich auch noch, weil das war ja nicht per se eine feministische Institution, sondern ihr habt dort einfach euren Raum eingenommen und du hast das auch so schön geschrieben, das würde ich gerne vorlesen. Du hast geschrieben: Zwar war das Gebäude der Paz neben der katholischen Kirche, aber wenn wir uns in einer Frauengruppe trafen, die Tür des Gruppenraumes geschlossen hatten, dann waren wir an einem Ort der Freiheit, in einem anderen Raum, unserem Raum.
Natürlich war es keine feministische Institution, das gab es ja auch noch nicht, aber die Arbeit in der Paulusakademie von den Kollegen, die war natürlich politisch sehr wiff. Also damals war zum Beispiel Tagungen über Waffenausfuhr oder über Militärdienstverweigerung oder Südafrika oder Friedensfragen. Also das war im Haus eigentlich ein ganz wichtiger Schwerpunkt, neben dann auch vielleicht eine Tagung über Beichte oder über Interkommunion oder solche Dinge. Aber also das Gesicht war eigentlich ein sozialethischer Ort, also geprägt. Und in dieser Prägung hatte auch Emanzipation ihren Platz. Und was ich dann eben daraus machen konnte, dass deckte sich nicht mit diesen Vorstellungen an dieses Haus, aber sie ließen mich gewähren. Damals war meine Lebenserfahrung, man muss es einfach ausprobieren. Und es war eigentlich viel möglich, aber es war auch nicht so ein Krampf, das war getragen von Solidarität mit vielen Frauen. Also es war nie einfach ein Einzelkampf von mir. Ich war Anregerin oder wurde unterstützt und angeregt und so ging das.
Und du warst dann aber schon auch angestellt bei der PAZ irgendwann?
Ich war, irgendwann hatte ich dann so eine Jahrespauschale und später wurde ich Studienleiterin, aber das war ein langer Kampf eigentlich. Zum Beispiel mein Mann war gar nicht besonders erpicht, dass ich Studienleiterin werden konnte, weil er hatte immer gewisse Angst, man könnte denken, wir eignen uns da etwas an. Oh, okay. Also es war eigentlich eine Vorsicht auch.
Okay, ja.
Und das wurde dann aber vom von Frauen im Vorstand. Ich glaube, Silvia war dabei und Elisabeth Wunderli, die sagt, das geht ja nicht, du machst Tagungen, du arbeitest so viel wie die Kolleginnen, und du bist nicht Studienleiterin, und ich wurde dann angestellt.
Das war dann schon ein Thema, dass du auch, also dass ihr auch verdient an dieser Arbeit, dass ihr Geld kriegt, dass es Lohn gibt für diese Arbeit.
Ja. Nein, ich habe vom Anfang an, fand ich das nicht gut, gratis zu arbeiten. Das hat sich ja zum Teil dann gerieben an meiner Vorstellung, was wichtig ist für Frauen. Mhm. Und deshalb habe ich mich auch immer darum bemüht, auch um Geld. Aber die Anstellung war eigentlich als Studienleiterin, kam spät.
Jetzt schilderst du die 1980er Jahre auch so als Jahre der Kollaboration und Allianzen mit dem Tagungszentrum Boldem, mit den Frauen für den Frieden, mit der CFT-Frauenstelle, mit den Women of Black Heritage, aber auch über Zürich hinaus, mit dem, was habe ich aufgeschrieben, mit dem Romero-Haus im Luzernischen und dem Tagungszentrum Gwatt. Kannst du noch konkret etwas sagen zur Zusammenarbeit mit Boldern? Ich stelle mir das immer so vor, es gab so zwei Schwergewichte in Zürich, so die Paulus-Akademie und Boldern. Wie genau lief das? Und ja, die Frauen liefen irgendwie hin und her, oder? Wie genau, was passierte da? Wie lief das ab, eure Zusammenarbeit?
Ich möchte zuerst sagen, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Frauen für den Frieden war sehr wichtig, oder mit der CFD-Frauenstelle. Und Boldern, das war immer natürlich ganz ein wichtiges Pendant. Und nach Marga Bührig, die ich sehr geschätzt habe, und sie hat mich auch unterstützt, sie war auch im Vorstand der Akademie, sie hat sich auch für die Stelle eingesetzt, hatte ich ein freundschaftliches Verhältnis. Und dann kam Reinhild. Und das war am Anfang gar nicht so einfach. Wir waren auch zum Teil Konkurrentinnen. Wir haben so geschaut, was macht die und sie, was macht die. Wir haben dann immer auch wieder gemeinsam etwas gemacht, zum Beispiel Sölle eingeladen. Oder dann, als die feministisch-theologischen Ausbildungskurse, das war etwa ab, ich habe es irgendwo, 89 oder so. Also, hatte auch einen Grund, dass wir uns da verbündet haben, weil sowohl in Boldern wie in der Paulus-Akademie und im Romero-Haus kamen weniger Frauen. Also das war eben also 90er Jahre, und dachten wir, wir machen doch nicht eine feministisch-theologische Tagung in der Akademie und nachher in Boldern, und wir tun uns zusammen. Da war die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut und nicht schwierig. Du nickst, ja?
Ja, wir waren auch so.
Doris war
mit dabei.
Wir haben dadurch zum Beispiel im ersten Kurs, das waren etwa sechs Module. Und das heißt, die waren zum Teil zwei in Boldern, zwei in der Akademie, eine im Romero-Haus und eine im Quad. Und da waren immer zum Beispiel Boldern, war Reinhild und eine andere Frau, die Hauptverantwortung hatte. Aber das Ganze haben wir gemeinsam vorbereitet, und das ging gut, intensiv.
Und hat es eine Rolle gespielt, dass sie reformiert und katholisch war?
Nein. Es haben auch vorher schon, auch in der Akademie, in Gruppen, wussten wir das gar voneinander. Es war ökumenisch oder was wir da waren. Also,
woher kam diese Selbstverständlichkeit des Ökumenischen?
Es war uns normal.
Und für die Männer ist das immer noch nicht normal.
Es ging uns ja auch nicht um diese Fragen, die scheinbar nicht zusammengehen. Ja. Wir hatten genug gemeinsame Punkte. Es waren schon Unterschiede, zum Beispiel Maria. Ich hatte eine starke Beziehung zu Maria. Aber die reformierten Frauen, zum Beispiel Ursa Krattiger, damals noch sich reformiert verstand, die hat Maria, würde ich sagen, viel mehr überhöht als ich, die das einfach mit dieser Maria aufgewachsen bin. Aber in der ökumenischen Frauenbewegung Zürich, da wollten wir alle dabei sein, aber da waren keine konfessionellen Diskussionen eigentlich.
Wenn du jetzt heute so zurückschaust, oder du hast ja den Artikel geschrieben, diesen Beitrag, und du kennst jetzt auch das ganze Buch, wie schätzt du die Wirkung von der deiner Arbeit auf der Paulus-Akademie oder was damals passiert ist in den 80er und 90er Jahren ein für die Frauenbewegung in der Schweiz?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, vieles war wichtig und ging weiter, dass ich begonnen habe. Aber die Frauenbewegung gesamthaft gesehen, war es dann doch wieder ein schmaler Zweig. Ich denke, die Arbeit mit Frauen mit oder ohne Migrationserfahrungen, das hat sich vielleicht stärker ausgeprägt in der schweizerischen Frauenbewegung. Oder Audrey Lorde zum Beispiel, dass ich die einladen konnte. Ich habe immer wieder, sehe ich irgendwo, dass da beziehen sich Frauen auf Audrey Lorde, und ich war einfach die Erste, die sie einladen konnte. Also so ging einiges weiter, aber so die gesamte Frauenbewegung Schweiz, das ist, weiß nicht, Doris.
Ja, also die Frauenbewegung weiß ich auch nicht, aber ich finde, weil ich ja auch als junge Studentin damals viel an deine Tagungen kam, dass es eine feministisch-theologische oder eine Frauenkirche-Bewegung gab in der Schweiz, waren Bolder und Quad, also all diese Bildungshäuser extrem wichtig, weil wir uns da ja trafen, weil ja da eben Netzwerke geschaffen wurden, weil wir da diese gemeinsame Euphorie erlebten an Tagungen. Es war wirklich immer so High-Time, wenn wir Tagungen hatten. Das, dieses Zusammensein als Frauen, wir haben auch immer dann am Abend getanzt. Und es war auch eben, es war völlig egal, woher die Frauen kamen, welchen Hintergrund, ob überhaupt religiös oder auch nicht. Ich habe auch andere Tagungen bei dir besucht. Ich kenne heute noch Doris Stump zum Beispiel, die ja überhaupt nicht kirchlich und religiös ist, kenne ich noch von Tagungen von damals. Also ich kenne viele Frauen aus der Frauenbewegung, von der PAZ, auch von anderen Tagungen, nicht nur theologischen. Und ich glaube eben dieses, dass man zusammen einen Raum hatte zum Debattieren, zum Experimentieren, zum Kritisieren, zum Empowerment erleben zusammen. Das war Poldern ganz wichtig, da war für mich auch die PAZ ganz wichtig. Und ich glaube, ohne eben solche Räume gibt es keine Bewegung. Es gab schon überall dann die ganz wichtigen Projekte, aber dass da immer wieder Frauen auch zusammenkamen und sich austauschen konnten, das denke ich war extrem wichtig. Aber wie ist die Frauenbewegung insgesamt? Ja, das kann ich auch nicht sagen.
Ist gut, diese analytische Arbeit, die machen jetzt die Jüngeren. Diese Einordnungen, die historischen, die kommen. Auf jeden Fall. Ich finde das ganz wichtig, was ihr gesagt habt. Und Reinhild Treitler sagt das auch in ihrem Beitrag zum Tagungszentrum Bolden. Sie hat geschrieben, das Feiern war das Zentrale. Also zusammen Feste feiern. Das steht da auch. Vielleicht beziehen wir jetzt die Dritte im Bunde auch noch mit ein. Esther. Du bist ja Pfarrerin hier in Seebach.
Ja, das ist auch Seebach hier.
Du hast dein Heimspiel.
Genau.
Wie spinnt sich denn dein theologischer und feministischer Faden in diese Geschichte der schweizerisch-feministischen Theologie?
Ja, eben, ich habe ja in Fribourg studiert. Also ich habe mal katholische Theologie studiert, bevor ich über den konfessionellen Jordan da mal geschwommen bin und fast abgesoffen bin. Aber jetzt bin ich da. Also ich entschuldige mich für meine Stimme, es hat mich heute Morgen erwischt. Sie ist ein bisschen heiser, leider. Ja, ich bin vielleicht so ein bisschen eine Grenzgängerin auch, oder? Zwischen Theologie, Sozialwissenschaften, Aktivismus, das seid ihr vielleicht auch, aber einfach so empfinde ich mich auch biografisch bedingt. Also ich bin eine ökumenische Existenz, eine feministische ökumenische Existenz, in dem Sinne. Oder? In der Frauenbewegung hat das wirklich nie eine Rolle gespielt. Die Konfession, um es mit einem Buchtitel von Doris zu sagen, wir sind ja alle in neue Räume aufgebrochen, oder? Also von dem her war das Ziel wichtiger, der Erfahrungsraum, als die Herkunft in dem Sinne.
Jetzt hat Brigitte vorhin gesagt, als sie studiert hat, gab es nur, also ausschließlich Männer und Assistenten an der Uni. Du hast aber in Fribourg studiert, als quasi eben diese Hochblüte der, oder sie ist angebrochen, die Hochblüte der feministischen Theologie. Du hast auch bei Silvia Schröer studiert. Kannst du ein bisschen schildern, wie war das quasi, da so einzutauchen als Studentin? was war dann quasi dein Privileg?
Ja, aber es gab keine einzige Professorin. Ja. Das waren Assistentinnen, Oberassistentinnen, die uns da auf die Sprünge geholfen haben. Aber es gab keine Professorin. Ich war in X Berufungskommissionen als Vertreterin der Studierendenschaft für Professorinnen, die wir haben wollten, oder? Du kannst dich sicher auch noch erinnern. Aber von Rom kam dann immer das Obst ab. Silvia Scheuer war Oberassistentin. Sie hat bei Ottmar Kehl hat sie 1986 promoviert über alttestamentliche Hinweise zu bildlichen Darstellen im alten Israel. Sie hat dann auch als erste Frau an der Uni Fribourg habilitiert. Ich hatte bei ihr eine Vorlesung und ein Seminar besucht zu Weisheitstraditionen im Ersten Testament. Sie hat sich dann auch ein Berufungsverfahren gestellt, dass sie dann nicht auf den Schild gehoben wurde und ist jetzt Professorin an der Universität Bern, an der Theologischen Fakultät. Mhm. Und sie gibt die Online-Exegese-Zeitschrift Lectio Edificilo heraus. Das ist jetzt ganz eine wichtige Sache, wo man auch per Computer eben Sachen finden kann aus diesem Bereich, aus feministischer Bibelexegese.
Jetzt machen wir vielleicht noch einen Abstecher zum Thema feministische Theologie und Universität, weil du etwas über Silvia Schröer gesagt hast, der ja quasi, ich weiß nicht, ihr wurde die Habilitation quasi verweigert, oder? Was ist da genau passiert? Die Berufung wurde verweigert.
Sie wurde in Tübingen. In Tübingen wurde sie, war sie an erster Stelle von der Universität gesetzt. Und es braucht eben bei Besetzungen an katholischen staatlichen Universitäten ein sogenanntes Nihil Obstat von Rom. Was heißt, nichts steht dem entgegen. Ja. Du hast ja gesagt, Obstat. Und das haben sie ihr nicht erteilt. Dann hat sie die Stelle nicht gekriegt. Es ist unglaublich. Und dann hat sie sich dann an der Uni Bern als eine Stelle ausgeschrieben, als katholische Theologin an der evangelischen Fakultät beworben und sie haben sie genommen. Mhm. Und sie ist heute noch da. Genau. Das war damals eine Riesengeschichte. Mhm. Also auf einer Seite Rom und dann diese konfessionelle Offenheit, Universität Bern, die gesagt hat, ist uns egal, sie ist eine qualifizierte Frau, die nehmen wir.
Und umgekehrt gab es an der Universität Zürich ja auch so eine Geschichte mit Ina Pretorius,
genau,
die eigentlich promovieren wollte an der Universität Zürich und als sie ihre Dissertation eingereicht hat, wurde sie dann doch nicht anerkannt. Dann musste sie nach Heidelberg gehen. Warum ist das so schwierig, die feministische Theologie an der Universität?
Das ist ein leidiges Kapitel.
Ja, wirklich. Unglaublich. Ja.
Du hast gefragt nach meiner Zeit in Fribourg. Es war einerseits eine Hochblüte, oder, von Angeboten, von Assistentin vor allem, von eben Doris, von Regula Strobel, von Silvia Schröer, von Irene Neubauer auch in der Religionswissenschaft und mehr Missiologie, von Beatrice Acklin mit ihrer Vitenforschung zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite war das eine schlimme Sache, also mit diesen Berufungen. Also das hat mich wahnsinnig immer mitgenommen, muss ich sagen, wenn es da nicht geklappt hat. Und ich war auch in dieser Berufungskommission für Ehrendoktorate, das war 1991, für das Jubiläum, 100 Jahre Theologische Fakultät, Universität Freiburg in der Schweiz, und wir haben da drei Theologen, Theologinnen aus dem Weltsüden haben wir ausgewählt. Da musste auch wieder das Nihil Obstat eingeholt werden in Rom, und dann hieß es Obstat, oder? Und wir waren so frustriert und wir haben dann so einen Bötten gemacht, Ehrentag, schwarzer Tag, und unten auf Französisch, weil sie eine zweisprachige Uni und Fakultät auch war. Jour de gloire, journée noire. Oder, haben die gemacht und sind so an den Dies. Es war wahnsinnig ambivalent. Einerseits der inhaltliche Aufbruch, auch gewährleistet durch einige Professoren, wie den Johannes Brandschuh oder den Pietro Selvatica zum Beispiel, die offen waren für solche neuen Ansätze. Und auf der anderen Seite die verkrustete Institution und dieses Verbandeltsein mit diesem Rom. Und das hat mich dann wieder als extrem belastet. Ich war da überhaupt nicht cool bei diesen Sachen.
Aber es war ja nicht nur an katholischen Fakultäten so. Also
das habe ich dann gelesen da drin. Ja,
sehe ich auch gesehen.
Das wusste ich auch nicht.
Aber wenn du fragst, was war denn so schlimm? Ich glaube eben, einerseits ist feministische Theologie eine wirklich fundamentale Kritik
genau.
der herkömmlichen traditionellen Theologie. Und das natürlich, das ist eine Frage der Abschottung. Und die war natürlich zu sagen, was die Frauen machen, das ist total subjektiv, das ist Erfahrungstheologie, das ist parteilich, das ist keine objektive Wissenschaft, das ist ja nicht nur in der Theologie so gelaufen. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, noch bei vielen bis heute so. Es gibt wirklich offene Professoren, die das wirklich auch zu ihrem eigenen Anliegen gemacht haben, aber das ist nicht die Mehrheit.
Das ist nicht Mainstream.
Und dann ist es fast nicht institutionalisiert worden. Das ist natürlich ein großes Manko, weil es eben lange Zeit lief die feministische Theologie über Lehraufträge. Das wird ja auch dokumentiert. Fast 10 Jahre lang war das. Aber Lehraufträge liefen dann wieder aus. Da war gar kein Geld da.
Genau.
Und dann war es eigentlich freigestellt, den meisten Professoren und Professorinnen, ob sie das in ihr Curriculum aufnehmen oder eben nicht. Und ich höre heute, dass es immer noch Studierende oder junge Theologinnen gibt, die sagen, ich habe in meinem ganzen Studium eigentlich nichts von feministischer Theologie gehört. Zufällig habe ich dann irgendeine Veranstaltung und gesehen, da gibt es ja Bücher. Das ist, ja, das hat mit Macht zu tun, mit Machterhalt, mit, ja.
Eine Definitionsmacht, oder?
Genau. Also, nur zum Beispiel.
Strukturen.
Ja, mit den akademischen Strukturen.
Auch, und mit dem Anspruch, was akademisch sein soll. Und eben mit Macht und Definition.
Das gab dann uns, also als Paulus-Akademie, die Möglichkeit, etwas zu machen, das die Uni verweigerte.
Ja.
Also ich habe ja viele, auch Silvia Schröer war mehrmals bei uns, oder Professorinnen von weiter her, die konnte ich einladen. Und es war wirklich auch in diesem Sinn offen, weil Reinhold oder ich oder andere Orte, wir wollten ja das hören. Und also es klingt jetzt etwas komisch, sagen, weil die Uni das nicht, aber bei anderen Themen ist es ja auch so, zum Beispiel Frauensprache, Linguistik, die Art von Frauensprachetagungen machte ich, bevor das an der Uni ein Thema war. Also was ist denn das? Auch eine Reaktivierung der Uni.
Ja, das gefällt mir gut. Ich habe ja auch eben ganz viel in diesem Buch gefunden, wo ich dachte, das war damals schon Thema. Die haben das schon diskutiert. Irgendwie, das war schon da. Und deswegen würde ich gerne ein, zwei von den Themen, die ich euch geschickt habe, über die ich gerne sprechen möchte, noch darüber sprechen. Und dann würden wir nachher in eine Diskussion gehen.
Ja, klar.
Ich war einfach so frei, weil ich moderiere und das Buch gelesen habe, einfach mir diese Schmuckstücke herauszusuchen. Und das Erste, was ich herausgesucht habe, das ist mir persönlich ein Anliegen, weil das quasi diese Nachricht auch in die Vorbereitungen für dieses Treffen und diese Diskussion gefallen ist, ist, dass Reinhild Treitler verstorben ist.
Ich habe da ein bisschen einen Altar noch aufgebaut.
Genau, am 29. Oktober.
Genau.
Sie hat zusammen mit Gina Schiebler vor allem, war sie Studienleiterin auf Bouldern. Ich habe sie selber persönlich nicht gekannt, ich habe aber ihren Beitrag in diesem Buch mit großem Gewinn und Interesse gelesen. Und ich würde einfach gerne ihr Schaffen noch würdigen und sie auch ein bisschen näher kennenlernen. So, vielleicht könnt ihr sie kurz vorstellen, warum sie wichtig ist für die feministische Theologie in der Schweiz.
Das war sie. Und Reinhild war eine sehr kreative, aber auch eine intellektuelle Frau. Also sie hat bei Tagungsvorbereitungen, war sie immer schnell mit Ideen, konnte das auch umsetzen. Sie hatte einen Bezug zur Sprache, sie hat schnell gesagt, das müssen wir, da machen wir einen Text darüber. Also sie war eine sehr lebendige, Studienleiterin. Und was mir für mich so wichtig war, sie hatte Beziehungen, internationale Beziehungen, sie hatte gute Sprachkenntnisse im Gegensatz zu mir. Das hat manchmal Möglichkeiten gegeben. Also sie war wirklich auch eloquent. Und immer bereit, auch zum Beispiel eine schöne Feier zu machen. Also nicht nur das Tanzen, ich habe sie mehr bei Meditationen oder... sie war wirklich eine tolle Frau. Und ich bin traurig, dass wir diese Kollegin schon verloren haben.
Also ich habe Reinhild eigentlich erst in den letzten 12 Jahren näher kennengelernt, weil wir eben diese Ausbildungskurse, von denen du vorher mal geredet hast, miteinander gemacht haben. Die wurden dann, zuerst waren es, wie ist das, ökumenische Kurse, Ausbildungskurse, feministische Theologie, dann entwickelten die sich in die Richtung, wir christlichen Frauen wollen von Frauen anderer religiöser Herkunft ihre Tradition kennenlernen. Und dann kam aus diesem Wir hören den anderen zu, dass es wirklich ein dialogisches Projekt wurde. Also es wurden dann interreligiöse Kurse für Frauen. Und da waren wir alle, Brigitte, Reinhild, Helmute von Gwad und ich und dann eben muslimische Frauen, Amira Hafner Al-Jabachi, Rifat Lenzin, jüdische Frauen, Eva Bruschi, Adina Ben-Hurin waren da mit dabei. Und in dem Zusammenhang kenne ich sie vor allem. Und dann haben waren 3 jüngere Frauen, Eva Bruschi, eine jüdische Kollegin aus diesen Kursen, Amira Hafner Shabachi, eine muslimische Kollegin, und ich einen interreligiösen Think Tank gegründet im Anschluss an diese Kurse. Und da war haben wir Reinhild mit eingeladen, da mitzumachen. Und da war sie natürlich die Grand Dame eigentlich des interreligiösen Dialogs, weil sie schon jahrelang Erfahrungen im interreligiösen Dialog hatte, auch vor diesen Kursen schon. Sie hat EPIL gegründet, ein ganz, ganz wichtiges, tolles europäisches Projekt. Das war überhaupt Reinhilds, glaube ich, auch Stärke, oder du hast das angetönt mit dem Internationalen, also diese vielen Vernetzungen oder Netzwerke oder Connections, die sie hatte, hat sie genutzt und eben auch wirklich europäische Projekte auf die Beine gestellt, auch eine europäische Sommerwoche auf Bouldern, die ganz viele Frauen auch aus dem Osten versammelt hatten. So, also das war auch ihre Stärke oder ihre Leidenschaft. Und im Think Tank habe ich manchmal gedacht, wie wird das, wenn sie, die so viel Erfahrung hat, wie wird das, wenn sie ein Mitglied in einem Team ist, wo wir 3 eigentlich die Gründerinnen sind. Und das hat mich erstaunt und da bin ich voller Bewunderung für Reinhild. Sie war wirklich eine Teamplayerin bei uns. Sie hat sich nie irgendwie in den Vordergrund gespielt. Ich bin die über viel mehr Erfahrung verfügt. Sie hat diese Erfahrung zur Verfügung gestellt für uns. Und das war wirklich... ich habe mir das letzte Nachricht gesagt, eigentlich hätte sie ja versuchen können, die Leitung an sich zu reißen. Das ist nie geschehen, wirklich nicht. Und es war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit ihr. Und wir konnten ganz viel von ihrem Wissen profitieren. Ja. Und von daher bin ich auch, und wir haben eigentlich bis vor kurz vor ihrem Tod noch mit ihr zusammengearbeitet. Ja. Das ist wirklich ein Verlust. Ja. Also mein erster Gedanke nach der Trauer war, zum Glück konnte sie diesen Text noch selber schreiben und ihre eigene Arbeit im Rückblick wie würdigen. Und also das hat mich getröstet. Und es war eben genau der letzte, du hast ja vorher gesagt, noch schnell zum Anfang zurück, es war so schnell, wir haben dieses Buch in unglaublich kurzer Zeit gemacht, aber es war auch im Wissen, ich wusste schon, dass Reinhild krank ist, dass einige Frauen der Autorinnen sehr alt sind und krank sind. Oder dass andere wie Brigitte gerade ihre Unterlagen, ihre Dokumentation ins Sozialarchiv geben wollten. Also es war wirklich, sehen wir jetzt im Nachhinein, der letztmögliche Moment. Ja. Wenn wir auch wirklich die Anfänge und die Pionierinnen mit dabei haben wollten.
Ja. Schön. Ja, es ist ein wunderbarer Text, den Reinhild gelesen hat. Ich kann ihn absolut nur empfehlen. Auch wie man sie so spürt in dem, was ihr jetzt gerade erzählt habt, kann ich das genau anschließen, wie sie selber das auch reflektiert, was für sie wichtig war in ihrer Arbeit auf Bouldern.
Ich habe noch eine schöne Erinnerung am Frauenstreik am letzten. Haben wir uns getroffen, zufällig, im Paradeplatz saßen wir so auf dieser Bank Und wir beide, also ich bin ein Teil mitgelaufen und Reinhild wahrscheinlich auch, aber wir waren schon etwas müde. Wir saßen so da nebeneinander zufällig und schauten so zu, wie die Frau da vorbeizog. War ein ganz spezielles Gefühl. Aber nachher ging mir der politische Gottesdienst, war auch dazu zum Thema. Und dort habe ich aber schon mit etwas Trauer bemerkt, es war für Reinhild etwas mühsam, vom Paradeplatz ins, wo war es, in der Helferei zu gehen. Und das hab, ich habe es damals noch gar nicht realisiert, dass es ihr nicht so gut ging. Aber so wie wir da beide nebeneinander und zugeschaut haben und uns gefreut haben und selber aber uns auch etwas alt oder schon abseits gefühlt haben, es ist eine schöne und auch eine, ja, vielleicht eine traurige Erinnerung. Ja.
Vielleicht greife ich noch ein Thema auf, weil wir es jetzt schon genannt haben und weil das auch so Reinhilds Thema war. Und das ist quasi dieses interreligiöse Gespräch und überhaupt das Interkulturelle in euren Anlässen. Also was auch in der Paulus-Akademie so wichtig wurde. Es gibt im Buch unglaublich viele Beispiele dafür, wie eben diese interreligiösen Theologiekurse, dann das europäische Projekt für interreligiöses Lernen. Es gibt einen interreligiösen Think Tank, das hast du schon genannt. Es gab ein interreligiöses Frauenparlament 2014 in Basel. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, wie Frauen versucht haben, zusammen über verschiedene Religionen, Kulturen, Herkünfte hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges, was die feministische Theologie und die Frauenkirchebewegung in der Schweiz gemacht haben. Weil mich so persönlich auch eine Frage umtreibt, die mit dem Internationalismus der Frauenbewegung zu tun hat. Also wie ist quasi eine internationalistische linke Bewegung oder auch eine Frauenbewegung überhaupt möglich? Ich glaube eben, sie ist nicht möglich, ohne dass wir über Religion sprechen, über religiöse Differenzen und über kulturelle Differenzen. Und ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen verlernt, über diese Differenzen zu sprechen, vielleicht auch in, ich sag mal, der säkularen Frauenbewegung, weil wir uns viel zu wenig damit beschäftigen, was Religion eigentlich genau bedeutet oder ist. Das sage ich natürlich auch als Religionswissenschaftlerin. Aber es nimmt mich Wunder, wie ihr das seht, auch so als Wertschätzung, wie du auch gesagt hast, für die Frauenkirchebewegung in der Schweiz, um das auch so honorieren zu können. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der zentral ist, von dem quasi die gesamte feministische Szene in der Schweiz profitiert hat und profitieren kann und wird, weil in der feministischen Theologie das ganz stark eingeübt wurde.
Für die meisten Menschen und auch Frauen ist Religion und Spiritualität ein Teil ihres Lebens, weltweit gesehen, oder? Also wir sind da ein bisschen als säkularisierte Gesellschaften eine Minderheit, würde ich sagen. Und ich denke, dass das Thema Religion ist ja auch bei uns noch virulent, auch wenn wir dann alle sagen, ja, das ist Privatsache. Aber gerade was Vorstellungen von Frauen sind und Rollenvorstellungen von Frauen sind, ich denke, da haben so unterschwellig Konzepte, also die aus einer patriarchalen Theologie kommen, die sind immer noch wirksam, oder? Also entweder ist die Frau eine Heilige oder eine Hure oder was auch immer. Also es gibt so einen Shift aus dem Religiösen ins Säkulare. Und darum denke ich, braucht es immer noch Leute, die da rauskommen, die sich mit dem befassen, die versuchen, etwas zu ändern, die versuchen vielleicht auch eben bei den Gottesvorstellungen etwas zu bewegen und zu sagen, es gibt noch andere Gottesvorstellungen als Gottvater. Also ich denke, das ist ganz wichtig, und wenn wir uns mit anderen Frauen weltweit um soziale Gerechtigkeit einsetzen wollen, dann müssen wir diesen Teil einer menschlichen Identität irgendwie mitbedenken. Und ich denke, da haben wir etwas zu sagen und etwas mitzuteilen. Und ich denke, da hat auch der Ökofeminismus und die Ökotheologien etwas zu sagen. Oder das ist ja auch also etwas, das heute vielleicht anschlussfähig wäre, vielleicht sogar an die Klima. An die Klimajugend, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt da einen super Text in den Neuen Wegen, 11.19, von Doris. zu Ökotheologie, also zu dieser Gemengelage.
Ökofeministische Theologie.
Genau, ökofeministische Theologie. Das Heft ist leider vergriffen, aber online ist es noch lesbar. Also ich lege euch diesen Text ans Herz.
Es ist auch im Bücherraum lesbar.
Okay.
Ich finde, was du gesagt hast, sehr wichtig, und es sagt auch etwas aus über die feministische Theologie, dass Religion weltweit gesehen für die Mehrheit der Frauen ein ganz wichtiges Element ihres Lebens ist, und dass wir das hier vergessen, und dass die Tatsache, dass wir eben als feministische Theologinnen wirklich auch kontextuelle Theologien aus anderen Kontinenten kennengelernt haben, uns mit denen auseinandergesetzt haben, also ist das in unserem Bewusstsein, denke ich, ein Stück weit vielleicht mehr präsent als bei gewissen, ich würde jetzt auch nicht verallgemeinen, gewissen säkularen Feministinnen bei uns. Oder eben auch die Frage, dass wir uns als im interreligiösen Dialog auch mit verschiedenen Formen von Glaubensüberzeugungen auseinandersetzen müssen und in Dialog kommen müssen und lernen, mit Differenzen umzugehen, mit anders sein und wie eben und zu lernen oder zu versuchen lernen, wie können wir umgehen mit Frauen anderer kultureller, religiöser Herkunft, wie können wir Gemeinsamkeiten herstellen, ohne die anderen aber wieder zu vereinnahmen. Also auch diese ganze Frage des Othering, die anderen zum anderen machen, habe ich ganz stark gelernt im interkulturellen Dialog mit eben Frauen, zwar christlichen Frauen, aber aus anderen Kontinenten. Ich habe ja meine Diss über das geschrieben. Und dann ein noch fast vertiefter oder vielleicht zum Teil fast noch schwieriger im interreligiösen Dialog. Also da laufen wirklich dann Lernprozesse ab, die ich mir wünschen würde, dass sie auch säkulare Feministinnen zum Teil vielleicht stärker sich darauf einlassen würden, wenn ich sehe, wie zum Teil mit muslimischen Frauen, wie die bewertet werden aus Sicht von säkularen Feministinnen und gar nicht versucht wird, diesen Perspektivenwechsel, den wir im Dialog immer auch propagieren, dass man versucht, mit den Augen der anderen auch eben mal etwas anzuschauen oder nicht die eigene Sicht im Absolut setzt oder die anderen interpretiert immer aus der eigenen Sicht. Also all diese komplexen und schwierigen Prozesse, denke ich, das war die Chance, oder haben wir die Chance hier als Theologinnen, als feministische Theologinnen, haben wir einiges, oder finde ich manchmal auch, haben wir sogar eine gewisse Vorreiterinnenrolle. Weil wir eher wahrscheinlich aus der Sicht säkularer Feministinnen so eine Nachhut sind. Also die sind noch religiös. Und man kann es aber eigentlich auch vielleicht umgekehrt sehen.
Brigitte Schanötzen. Ja, ich wollte sagen, ich eher weg vom Weltweiten, sondern für mich waren die interreligiösen Tagungen besonders wichtig, dass ich endlich zum Beispiel mit einer Jüdin gesprochen habe, dass ich mit Musliminnen gesprochen habe. Das hatte ich vorher zum Teil nicht gemacht oder hatte keine Gelegenheit dazu. Und ich denke, was wir da gelernt haben voneinander, einfach, wie du gesagt hast, mit den Augen der anderen sehen, einmal die eigenen Anschauungen hinterfragen, das war ganz grundlegend überhaupt fürs Lernen. Und ich denke, da habt ihr im Think Tank viel dazu gemacht, aber da wäre so viel Arbeit zu tun. Also das hat mich manchmal jetzt vielleicht wieder zurückgenommen von oder gedacht an die Arbeit von früher. Das hat mich manchmal traurig gemacht, dass in der feministischen Theologie oder an Frauengottesdiensten Emotionalität hineinkam oder Tanz oder schöne Dinge, aber so richtig tief ging das manchmal nicht. Und da würde ich jetzt, du hast gesagt, die säkularen Feministinnen sind in diesem Sinn vielleicht vor oder hin oder nach Hut, aber ich habe eher das Gefühl, dass die feministische Theologie manchmal wie oberflächlich wurde. Es ging ja uns um Frauenbefreiung, ganz grundlegend, und nicht so sehr um die Veränderung eines Gottesdienstes. War schon wichtig. Aber also ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt zur gegenwärtigen feministischen Theologie in Gemeinden oder so sagen können, was es überhaupt gibt. Weiß ich ja gar nicht mehr so genau. Aber ich habe jetzt diverse Bögen gemacht. Also eigentlich wollte ich sagen, im interreligiösen Dialog hier mit Frauen, die hier wohnen, aus anderen Kulturen, das scheint mir nach wie vor eine ganz wichtige Aufgabe.
Ja, aber das ist doch gut, wir heuen gemeinsam weiter. Ich habe dann zum Abschluss noch ein paar Lieblingszitate vorbereitet, die ich gerne vorlesen möchte. Auch davor können wir jetzt gerne noch miteinander ins Gespräch kommen oder Fragen stellen oder eure Eindrücke teilen. Das Buch gibt es ja auch schon eine Weile.
Es ist schon eine zweite Auflage. Das ist glaube ich schon eine zweite Auflage.
Ich würde gerne noch einen Gedanken hineingeben, den ich jetzt ein bisschen vermisst habe. Es wurde vorher darüber gesprochen, über diese Strukturen der Universitäten, über dieses Verknorzte, Verkalkte, dass man da nichts aufweichen kann und warum man die Frauen da einfach nicht herangelassen hat. Ich denke, es waren nicht nur die Strukturen, sondern es war euer Inhalt. Ich denke, euer Inhalt war natürlich eine Provokation. Ihr habt den allmächtigen Herrn im Himmel. Das kam bei mir jetzt nicht so rüber. Und ihr habt ja Angst gemacht mit dem.
Absolut, ja.
Ich habe gesagt, eine fundamentale Kritik war.
Genau, also, jetzt expliziter. Was war denn die Kritik?
Genau.
Das war doch der Herr, oder? Also,
das war auch ein Gottesbild.
Ja, ja. Das war, wie Esther mal so schön gesagt hat, den Himmel entrümpeln.
Mein Text
ist so ein Titel.
Und so etwas macht natürlich der traditionellen Theologie auch Frauen übrigens, nicht nur den Männern, so etwas macht Angst und löst etwas aus. Also ich denke, man hatte Angst vor diesen Frauen, die auch die Theologie, die herkömmliche, in Frage gestellt haben.
Ja, und vieles entlarvt haben.
Genau.
Natürlich auch, ja. Dass diese Machtansprüche, die sie stellen, dass die so nicht legitimiert sind, weder biblisch noch irgendwie.
Genau.
Ja, vielen Dank erstmal für eure Worte. Ich war sehr beglückend irgendwie auch, von euch zu hören. Und gleichermaßen aber auch wie immer erschütternd. Meine Frage geht darauf ab, dass wir uns hier in zwei Märkten befinden, die nicht gerade Konjunktur haben. Das eine ist Religion und das andere ist Feminismus. Also wir finden uns eigentlich in doppelter Hinsicht auf dem absteigenden Ast. Vielleicht hat der Feminismus jetzt wieder ein bisschen Aufwind bekommen, so würde ich behaupten. Ja. Aber wie geht ihr mit dem um, die ihr das ja als auch über eine längere Zeitspanne sozusagen begleitet habt? Am Anfang volle Hütte in der Paulus-Akademie und auf Bouldern und dann in den 90ern diese Base. Und wie geht ihr persönlich mit dem um? Verletzt euch das? Macht euch das wütend? Und wie schaut ihr dann in die Zukunft?
Es ist schon eine gewisse Enttäuschung. Mhm. Verletzt. Nein, nicht. Irgendetwas ging ja auch wieder weiter. Bei mir hat sich das einfach so, ich konnte so wirklich meinen Wünschen und Bedürfnissen nacharbeiten. Und das hat sich dann etwas verschmälert. Aber durch die, zum Beispiel gerade die interreligiösen Tagungen, da hat sich das wieder sehr geweitet, auch wenn es weniger waren. Aber ich bin eher, wenn ich jetzt an jetzt denke, weil ich gar nicht mehr recht weiß, was noch lebendig ist, dann macht mich das schon unsicher.
Es ist natürlich auch schwierig zu sagen, wo was lebendig ist. Also ich habe ja auch den Eindruck gehabt, die jüngere Generation, da gibt es viel weniger jetzt feministische Theologinnen, überhaupt Theologinnen wahrscheinlich. Und eine Erklärung, die ich eben schon auch habe, die ist soziologisch. Also die Entkirchlichung nimmt ja wirklich bei uns verbannt zu. Und es gibt es wieder neue Studien, die das zeigen. Und also wir haben es im Buch in der Einleitung ein bisschen so beschrieben, meine Schwester und ich. Also klar schauen wir nicht wahnsinnig hoffnungsfroh in die Zukunft, was feministische Theologie, so wie sie war, betrifft, weil eben die Basis eigentlich wegbricht. Und wenn die Menschen nicht mehr religiös sozialisiert sind, nicht mehr Interesse haben an Religion, da brauchen sie auch keine feministische Theologie. Also scheint mir irgendwie klar. Und meine Frage wäre dann eher, also es wird sicher kleiner, also die Kirche wird klein, aber wo sind Orte? Wir haben letztens eine Tagung gemacht, neue Orte für Theologie. Wo wären denn heute die Orte, wo wir hingehen sollten? Also wenn die Kirche nicht mehr, also offene Kirche jetzt mal ausgenommen, das sind ja schon so Orte, wo eben Leute hinkommen oder die Kirche zu den Leuten geht, aber wo wären neue Orte? Du hast mal vor die Klimabewegung genannt. Ja, also das interessiert mich im Moment.
Ja.
Ich bin auch nicht enttäuscht, aber ein bisschen hoffnungslos vielleicht im Hinblick, was geht es weiter. Andererseits haben wir, ich bin in der IG Feministische Theologinnen im Vorstand, und wir haben jetzt 3-4 junge Theologinnen, Reformierte allerdings, gefunden, weil es eben fast keine katholischen mehr gibt, die feministisch sind. Also entweder sind sie feministisch und studieren sie eher nicht mehr katholische Theologie, oder sie studieren katholische Theologie und sind sie eher konservativ. Nein, und das macht mir dann auch wieder Mut. Und das sehe ich aber auch, das sind auch neue Themen und es müssen garantiert auch neue Formen. Also ist mir auch wichtig, dieses Buch, was wir hier, wir haben ja, wir schreiben mal, es ist wie ein Erbe auch für die nächste Generation, aber nicht im Sinn, dass sie das weiter in der gleichen Art weiterführen sollten, sondern eher zu sehen, worauf stehen wir und was machen wir selber jetzt eigenes, etwas Eigenes daraus. Und da bin ich einfach neugierig irgendwie auch, was sich entwickeln wird. Aber natürlich wird es nicht mehr, denke ich, so eine große Bewegung geben, weil einfach, wie gesagt, die Basis ist nicht mehr da. Und was ich eben auch, was wir festgehalten haben, weil uns die Verlegerin Doris Stump, die überhaupt nicht kirchlich ist, gesagt hat bei der Einleitung, so, und was habt ihr jetzt erreicht? Das müsst ihr jetzt auch noch schreiben. Und wir, eben, das ist schwierig zu sagen, was haben wir erreicht? Und etwas, was meine Schwestern sofort gesagt haben, unglaublich viele Frauen unserer Generation, der Generation unserer Mütter, noch Großmütter vielleicht und vielleicht auch noch einige Jüngere, die wurden durch feministische Theologie befreit. Die haben ihren eigenen, nicht nur ihren eigenen Lebensweg, sondern auch ihren eigenen Glaubensweg gefunden, haben unglaublich viel Ballast abwerfen können. Und das ist, das finde ich, das wollten wir ja. Es ging ja uns ja um Frauenbefreiung. Vielleicht haben wir die Struktur nicht verändert, aber sehr, sehr viele Frauen haben sich verändert. Also das ist schon mal etwas, worauf man stolz sein kann. Nein, nicht stolz. Das
war schon Nina, dann ist Rosmarie.
Verena hat Verena.
Die Frage, die mir manchmal sich auch stellt, wo ich noch studiert habe, gab es eben auch so feministische Gottesdienste, wo wir nur unter Frauen waren und irgendwie im Kreis und Tücher in der Mitte und interaktiv. Und irgendwie fand ich das schon noch so wohltuend und das ist irgendwie alles verschwunden, mehr oder weniger. Und ob das ein Zeichen, ich frage, ist es ein Zeichen, dass jetzt halt die ganze Kirche sich schon in Gottesdienste sich reformiert haben, feministischer geworden ist, dass es sich nicht mehr so braucht. Und gleichzeitig denke ich eben, der ganze Gottesdienst, natürlich, ich bin ja auch Pfarrerin, versuche natürlich, oder mache das auch, gendergerecht und feministische Sprache anzuwenden, aber nur schon das Kirchengesangbuch, das jetzt wieder, also das ja kürzlich neu revidiert ist, ich kann da ganz wenige Lieder immer nur singen, weil es ja überall immer nur der Herr, vorkommt. Ja, überhaupt so dieses Frontale und diese doch auch eher Leibfeindlichkeit, da hat sich eigentlich wirklich auch trotzdem ganz, ganz wenig geändert.
Nein.
Und ich dann schon wieder eigentlich, haben wir schon resigniert irgendwie oder sind wir auch ein bisschen blind geworden. Was könnte man ändern, was müsste man machen, um eben dieses feministische Gedankengut, Frauenerfahrungen, Frauenbegehren wieder viel mehr ins Zentrum setzen, auch bei, zum Beispiel beim Gottesdienst. Und vielleicht würde das ja dann auch wieder mehr sogenannte säkulare Frauen anziehen. Mhm. Also das stößt die natürlich auch total auf.
Ja, also ich kann dir nur zustimmen. Ne? Aber wir sind ja auch in der Kirche, auch in der Reformierten, in einer Struktur, die ein Stück weit ergängelt. Also das, ich kann ja nicht machen, was ich will in so einem Gottesdienst. Ja, ich kann versuchen, eine feministische Predigt zu machen. Ich kann versuchen, dass wir sagen, wir singen statt her, singen wir Gott, ich mach das, oder? Sage ich, wir ändern jetzt das ab und ihr singt jetzt das, oder? Nein, oder? Also, meine Gebete kann ich so formulieren, dass es Erfahrungsräume abholt von Menschen verschiedenster Couleur zum Beispiel. ich kann die Eddie Biggs verwenden, Bibel in gerechter Sprache, mache ich immer, ist eigentlich nicht vorgesehen in der Zürcher Kirchenordnung. Also ich mache da auch etwas gegen die Regel, oder? Es weiß es niemand, das kann mich ja jemand auch anschwärzen, da muss ich dann vielleicht auch noch vortragen, keine Ahnung.
Nee, das mache ich auch immer, also solche Sachen können wir
ja, ja, schon.
Machen. Also, daher habe ich jetzt null Bedenken, Esther.
Ja, denkst du.
Ich wollte noch mal ein bisschen anknüpfen an die vorhergehende Frage. Ich habe gesagt, in den Anfängen war wir sehr im engen Austausch auch mit der Friedensbewegung und ich bin sicher auch mit der theologischen Befreiungsbewegung in Zentralamerika, im globalen Süden. Und mich nimmt noch Wunder, wie diese feministisch-theologischen Ansätze vielleicht im globalen Süden weiterleben, weil manchmal haben wir ja so das blöde, komische Gefühl, wir seien das Zentrum der Welt. Und im Moment sehen wir ja zum Beispiel, dass die ganze Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frauen eigentlich das Zentrum in Argentinien hat, auch rund um Femizid und Aufbruch von jungen Frauen. Gab es sowas auch jetzt innerhalb der feministisch-theologischen Bewegung, dass sich diese Zentren verschoben haben und an anderen Orten auf der Welt dieses Feuer weitergerodelt?
Ja, also ich denke, das war ja nicht nur einfach das Zentrum hier, also du hast ja auch deine Dissertation geschrieben zu kontextuellen Christologien im Weltsüden und Osten, da gab es ja schon immer kontextuelle Ansätze von feministischer Theologie, oder?
Ich habe ihm nur auch nicht geantwortet, weil ich nicht weiß, wie es jetzt ist. Aber dass es natürlich vorher, dass wir gedacht haben, wir seien die, die feministische Theologie quasi erfunden haben, auch nicht wir, eigentlich die US-Theologinnen. Also ganz vieles kam ja auch aus den USA. Mhm. Übrigens auch die ganze Rassismusdebatte. Also es kam also sehr viel Gutes aus den USA. Aber dass es im globalen Süden, also jetzt in Afrika, Asien, Lateinamerika auch schon lang und auch in den 80er Jahren schon.
Stimmt, ja.
Feministisch, also sie nannten es nicht unbedingt feministisch, um sich eben abzugrenzen gegen dieses eurozentrisch vereinnahmte. Ja. Und dann haben es eben zum Teil Mujeristas-Theologien in spanischsprachigen Ländern genannt oder eben Womanist-Theologie, schwarze Frauen haben extra einen neuen. Aber der Aufbruch der Frauen, der war fast gleichzeitig damals. Und was ich eben nicht weiß, das ist deshalb, ob es immer noch so lebendig ist, dass vielleicht weiß das Christine besser oder. Das habe ich eben auch gelernt, das meinte ich, glaube ich, mit dem weltweiten Blick nicht. Genau. Also ich meinte nicht, dass hier nicht wichtig finden, aber das zu relativieren, wenn wir sagen, oh, bei uns läuft nichts mehr oder Religion verschwindet, hat keine Bedeutung, wenn wir dann schauen, weltweit gesehen ist es nicht so. Und schon deshalb können wir Religion als Theologinnen nicht sagen, das ist unwichtig.
Vielleicht kann ich noch etwas dazu sagen, das ist auch etwas, was mich an diesem Buch so beeindruckt hat, ist quasi, man spürt immer, dass die viele Autorinnen dieses Buches sich als Teil einer globalen feministisch-theologischen Bewegung verstehen. Und ich glaube, quasi die Religion trägt zu diesem Internationalismus bei, weil eben das Christentum weltweit verbreitet ist. Dann kann ich mir nicht nur Gedanken machen über die reformierte Kirche in Zürich. Also muss ich auch, weil ich hier lebe, aber dieser Gedanke und auch, dass dieser Austausch so extrem gepflegt wurde. Also in einem Beitrag zum Romero-Haus zum Beispiel ist es extrem, wie dieses Netzwerk zu sehen ist und dieser internationale Austausch. Aber für andere Religionen, also außer das Christentum, gilt das natürlich genauso zu merken. Jetzt in meinem Fall, der Buddhismus ist global verbreitet, dann überlege ich mir, was sind die Verhältnisse in Asien und bei uns. Und irgendwie verschieben sich da mit einem religionshistorischen Blick schon die Perspektiven nochmal. Und das finde ich dann eben auch das Spannende, im Vergleich zu anderen Feministinnen, die vielleicht eher mit lokalen Kontexten kämpfen, dann zu zeigen, hey, eben, also an anderen Orten, du hast Argentinien gesagt, passiert eben auch ganz viel.
Ja, und an anderen Orten passiert zum Teil auch vieles, was Frauenrechte direkt betrifft, also zum Beispiel die ganze Abtreibungsfrage und die Haltung des Vatikans. Und das ist in den Ländern des Südens noch schlimmer, also bei uns, wir können uns da futieren und so. Also, ja, und ich glaube, das weckt dann aber auch den Kampfgeist der Frauen. Also meine, das gibt dann wieder, oder eben die Feminizide. Als ich vor einigen Jahren in Bolivien war, da war gerade eine Riesenkampagne gegen Feminizide. Und diese Kampagne ist so stark, die war stärker als bei uns. Das sind wirklich dann andere nochmals Lebensrealitäten. Ja. Und die aber auch immer wieder helfen, denn zu sehen, die eigene Sicht oder unsere Theologie ist kontextuell, genauso kontextuell, wie wir ihre nennen, in unserem bestimmten Kontext und hat ihre Grenzen. Und dass es wichtig ist, das ist etwas, was mich beschäftigt, wie können wir solidarisch sein, ohne die anderen zu vereinnahmen. Gibt es da Allianzen, gibt es Möglichkeiten einer weltweiten Frauensolidarität in bestimmten Fragen?
Es haben sich noch zwei Frauen gemeldet.
Vieles von diesen wahnsinnig tollen Bewegungen, Gedanken, die plötzlich Gestalt annehmen, einen Raum bekommen, weiterentwickelt werden, haben letzten Endes schon auch mit Persönlichkeiten zu tun. Ich denke vor allem an Frauenpersönlichkeiten und die werden dann einfach irgendwie abgelöst. Also ich habe das sehr schmerzhaft selber erlebt. Ich war nämlich eine von, was jetzt Doris Stramm gesagt hat, die zu dieser Generation nach euch gehört und die sehr stark geprägt wurde von diesem Aufbruch dieser feministischen Theologie. Und ich komme selber von der Sprache und dann eben, was da auch passiert ist mit der Sprache und dieses Bewusstsein, dass wir uns vor allem eben im deutschsprachigen Raum einen neuen Sprachraum schaffen müssen und auch den erkämpfen müssen. Das war für mich ganz stark auch, obwohl ich so im Hintergrund war, hatte das mit euch Frauen zu tun, auch Marga Bürig noch und anderen. Und andererseits, das ergänzte sich jetzt in meinem Fall wunderbar mit der politischen Frauenbewegung. Und ich bin Mitglied von der ältesten Frauenfriedensbewegung, Women's International League for Peace and Freedom. Und du bist ja auch dabei und andere hier drin, glaube ich, auch. Und dass diese beiden Dinge, dass das möglich war und dass die Frauen ganz im Gegensatz zu Männern allem einen Raum gegeben haben, das hat mich unglaublich motiviert und bestärkt. Und ich wollte auch noch etwas sagen. Es ist nicht nur Reinhard Reichler gestorben, aber auch eine Weile her schon Susanne Kramer. Ja, genau. Und sie hat mit Simon Stählin aus Basel, die eher so vom feministischen Tanz kam, diese wahnsinnig tollen feministischen Frauenreisen gemacht. Und die haben mich auch geprägt. Ich habe sicher fast alle mitgemacht. Das war auch so etwas, eine Möglichkeit als Frau zu reisen, wie es noch nicht so üblich war. Und dann und nur das mitnehmen konnte, ja, was man selber wollte. Also es gab viele Frauen, die waren nicht feministisch oder theologisch feministisch. Und die hatten genauso Freude an diesen Reisen. Es war für alle etwas da. Und das finde ich so toll, dass diese Frauen so zusammengearbeitet haben, auch die politischen Frauen mit ihr, mit den feministischen Theologinnen, dass es doch eine Bereicherung gab. Und das fand ich super. Und das andere, das mich auch sehr traurig gemacht hat, und da weiß ich bis heute eigentlich nicht recht, was das geworden ist. Also nicht nur eben die Zürcher Frauenkirche ist dann irgendwie mal, hat aufgehört oder auch andere diese Möglichkeiten, aber die Schweizerisch-Evangelische Synode, das war ein 7-jähriger Prozess der reformierten Kirche der Schweiz und ich war dort als junge Dolmetscherin dabei, wir sind da von Ort zu Ort gezogen und es war eine Aufbruchsstimmung, wie wir diese Kirche jetzt erneuern und kaum waren die 7 Jahre vorbei, war alles irgendwie wie gestorben. Also ich spüre nichts mehr davon. Aber auch da, und die Frauen hatten eine gewichtige Rolle gespielt dabei. Wirklich ganz gewichtig. Aber irgendwie spüren wir nachher nichts mehr. Es ist so wie ein Phönix aus der Asche und dann irgendwie woanders geht dann halt wieder etwas auf.
Darf ich auch noch ganz kurz etwas sagen? Zu den Lügen und allem, was es heute Entsetzliches gibt, da gibt es eine Reaktion in uns und das ist das Herz. Und ich habe also jetzt einen Herzschlag im Augenblick, der pocht und pocht und pocht und pocht, aber er könnte in einer Minute gleich das Gegenteil sein, wieder ruhig. Also die beiden Extreme, das ist mein Herz, dauernd und jeden Tag und jede Stunde. Ich sage jetzt das nicht nur wegen mir, aber ich sage es auch, im Vertrauen, was ich bei lernen durfte, eben immer im Mitsein, immer im Wir, immer im Wir. Und jetzt merke ich, das Ganze geht ja nicht zuletzt zu, ich sage jetzt mal, zu Jesus oder alle diese Figuren, die lebten, die haben immer sich auch mit dem einzelnen Schicksal abgegeben. Und das ist ja auch etwas, das den Mütterlichen nicht zu nehmen ist, ob es jetzt das Mütterliche, der Mann oder die Frau, diese, wo, in welcher Wiege ich geboren bin. Es kommt sehr darauf an, mit welcher Person, mit wem wir es zu tun haben. Das kann eine einzelne Begegnung, kann eine andere Welt machen oder kann uns wieder unvernünftig, unlebendig fast erstarren lassen. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich nur irgendwie das Wort Geduld. Es gibt vielleicht etwas, das die Natur wirklich hat. Die hat ja 300 Millionen Jahren jetzt gearbeitet an unserer Erde, im Zusammenhang mit der Sonne. Und diese Geduld, die müssen wir jeden Tag irgendwie suchen. Ohne Hoffnung gibt es nichts. Also hat es in jedem Gebiet, jetzt braucht es eben Menschen, die so zusammenfassend ihre Haltung im Einzelnen und in ihrem Amt und Beruf ausüben. Und das ist fast nicht zu ertragen, wenn man es im optischen Sinne nimmt, aber wir haben die Aufgabe, es zu wagen.
Ihr habt ja irgendwann gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was wir erreicht haben, aber ich habe gemerkt, dass ihr sehr viel erreicht habt. Ich kann jetzt mit Religion gar nichts anfangen und für mich war Kirche nur Macht und Unterdrückung und ich bin so kurz nach 20 ausgetreten und gehe also nur in eine Kirche, wenn ich es nicht vermeiden kann. Und da war ich kürzlich an der Beerdigung von einer Tante. Das war total anders, als ich das von meiner Kindheit kenne. Also da war schon ein Pfarrer in der Kirche, aber neben ihm stand eine Frau, beide gleich angezogen. Und die Frau hat alles gemacht, außer das, was sie vom Papst her noch nicht darf. Also der Pfarrer hat vielleicht 5 Minuten bestritten und der Rest hat die Frau gemacht. Und da habe ich gemerkt, doch, es hat sich etwas geändert.
Es ist nicht genug, Aufhören.
Ja.
Frau macht Arbeit und der andere zaubert.
Genau.
Ja. Entschuldigung.
Aber es ist einfach, wenn man irgendwo dabei ist, dann merkt man die Veränderung weniger.
Ja, gut, ja.
Und wenn man nach vielen Jahren wieder mal reinschaut.
Gut, ja.
Aber es stimmt, das reicht noch nicht.
Entschuldigung.
Ja, ich bin da voll einverstanden.
Genau, und weil es nicht reicht, machen wir alle noch weiter, mindestens heute Abend beim Apero-Buffet.
Ich habe, wie gesagt, noch 4 Lieblingssätze aus dem Buch aufgeschrieben, die ich euch gerne vorlesen möchte. Ihr könnt sie dann suchen auf dem Nachhauseweg im Tram. Eine Tradition zu haben, eine weibliche Tradition, hat mich begeistert, hat Brigitte geschrieben. Feministische Bildung, aus, weiter, immer zu, Bildung, bitte. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Die Glut suchen und reinpusten. Und zu guter Letzt, aber auch der Streit ist ja ein Mittel, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Wunderbar. Herzlichen Dank.
Danke für die Ruhe.
Herzlichen Dank für die Moderation. Da. Liebe Kolleginnen aus Rösli. Achtung, es hat Dornen, gell? Im Leben auch. Gell? Wo ist die Schweiz?
Für das Haus her.
Thank you.